Bin echt begeistert von euch, dass ihr so zahlreich und fleißig gekommen seid diese Woche. Das zeigt uns etwas, nämlich dass Hunger da ist. Amen. Weißt du, unsere Bange in Anführungsstrichen, wenn wir so etwas machen wie eine Week of Refreshing, ist immer, dass zu wenige kommen. Du magst sagen, ja, aber zu wenige geht ja gar nicht. Denn der Herr ist da, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Ja, da hast du recht. Das steht so geschrieben. Aber bitte verstehe auch die Bildsprache der Bibel. Natürlich ist er da, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Aber er ist auch dort, wo 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40 in seinem Namen versammelt sind. Und eigentlich ist es eher sein Ziel, dass 30, 40, 50 in seinem Namen versammelt sind, als nur zwei oder drei. Amen. Und vor allem ist es auch für diejenigen, die etwas weiterzugeben haben in seinem Namen, viel einfacher. Also es gibt so eine Schallgrenze, nach oben und nach unten. Ich meine, vor 5000 Leuten zu stehen, ist sicher schwieriger als vor 5. Aber vor 50 zu stehen, ist wiederum einfacher als vor 5. Zumindest wenn du ein bisschen Erfahrung hast in diesen Dingen. Verstehst du das? Das war so ganz gratis nebenbei. Bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Dürfen wir auch ab und zu mal tun, oder? Halleluja. Heute Abend geht es nämlich um ein Thema, das dir vielleicht gar nicht sofort im Zusammenhang erscheint, wenn du an Himmelfahrt denkst. Aber ich möchte heute Abend über etwas sprechen, das sehr stark im Zusammenhang steht mit Himmelfahrt, also mit Auffahrt. Wir haben ja da so eine kleine Begriffsverwirrung mit den Deutschen. Also wir sagen Auffahrt, sie sagen Himmelfahrt, aber sie feiern Vatertag. Ist schon komisch, oder? Ich habe heute ein sehr nettes, liebes E-Mail bekommen von einem guten Freund von mir aus Deutschland zum Vatertag, wo er wirklich dieses Thema bearbeitet und mir auch sehr persönlich einige Dinge mitteilt, über die ich mich sehr gefreut habe. Ich meine das nicht ironisch oder so, aber die ganze Betonung liegt auf Vatertag und nicht auf der Himmelfahrt Jesu Christi. Was wir aber heute feiern, ist die Himmelfahrt Jesu Christi. Und dort möchte ich auch beginnen heute Abend. Und zwar, es gibt ja verschiedene Berichte über die Himmelfahrt Jesu. Und die sehen zum Teil ein wenig unterschiedlich aus. Also es gibt eines im Markus-Evangelium. Ganz kurz ist es dort. Dann findest du es im Lukas-Evangelium. Und im Matthäus-Evangelium habe ich jetzt gar nicht mehr geschaut, aber vermutlich steht es da auch drin. Und bei Johannes steht es da? Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall in der Apostelgeschichte steht es drin. Amen. Und das möchte ich heute Abend mit euch lesen. Und zwar, wir wissen ja, dass Jesus nach seiner Auferstehung noch einmal 40 Tage lang unter den Jüngern gewandelt ist und ihnen Dinge erklärt hat und mit ihnen Gemeinschaft hatte. Und da hinein fällt auch diese Episode, wo er da durch die Wand ging oder mitten unter ihnen erschien, obwohl keine Tür geöffnet wurde. Und all diese Dinge fallen in diese 40 Tage. Und am Ende dieser 40 Tage kommt eben die Himmelfahrt. Und so heißt es hier in Apostelgeschichte 1, ich lese mal ab Vers 6. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Er wurde emporgehoben, eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Wie auch immer du dir das vorstellst, auf jeden Fall nennen wir das die Himmelfahrt Jesu Christi. Und was wir hier gerade gelesen haben ist, du könntest sagen, die sichtbare Seite dieses Ereignisses. Das, was jemand gesehen hat, der es als Augenzeuge beobachten konnte. Und ich meine, dieser Anblick war sicherlich schon gewaltig genug. Gerade erst ist er von den Toten auferweckt worden. Jetzt erscheint er wieder und zwar leibhaftig auf dieser Erde. Bitte stellt ihr Jesus nicht als Phantom vor, nach der Auferstehung, wie Phantomas in den Louis de Funès Filmen mit blauer Maske und so. Nein, Jesus war kein Phantom nach seiner Auferstehung, sondern er war ein realer Mensch mit einem Leib aus Fleisch und Blut, den man betasten konnte. Ja, den sogar manche betasten sollten, nämlich Thomas. Fühle die Wundmale, fühle die Nägelmale, sagt er zu Thomas und zu den anderen Jüngern, sagt er bei anderer Gelegenheit auch, betastet mich, ein Geist hat nicht Blut und Fleisch, Blut und Gebein, Entschuldigung, wie ihr seht, Fleisch und Gebein, habe ich's richtig? Seht ihr, diese Dinge sind gar nicht so einfach. Ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Also Jesus wollte als realer Leib, auferstandener Leib, menschlicher Leib wahrgenommen werden. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, denn viele Leute haben ein sehr nebulöses Jesusbild, was seine Existenz nach der Auferstehung angeht. Das ist vielleicht der Grund, warum bei manchen Christus noch am Kreuz hängt. Nämlich, dass sie sich schlichtweg nicht vorstellen können, dass dieser gekreuzigte Christus tatsächlich wieder jetzt in einer anderen Form existiert, als damals wie am Kreuz. Aber genau so ist es. Und darin liegt ja auch unsere große Hoffnung, nämlich die Auferstehungshoffnung. Bitte denk ab und zu mal daran, dass wir Auferstehungshoffnung haben. Und zwar nicht nur eben auch wiederum in einem rein geistlichen oder geistigen Sinn, sondern in einem sehr konkreten, unmittelbaren, handfesten, körperlichen Sinn. Dieser Leib wird auferstehen. Halleluja. Dieser Leib wird auch weiterhin in der Lage sein, Dinge zu tasten, Dinge zu sehen, Dinge zu riechen, Dinge zu schmecken, Erfahrungen zu machen, zu reisen, zu fahren, zu fliegen, was auch immer. Halleluja. Und das in alle Ewigkeit. Siehst du, das ist unsere Hoffnung. Nicht irgendwie, ja, oh, mögen wir alle irgendwann beim Herrn sein und dann hast du die Vorstellung, du zupfst die Hafer auf Wolke 17 oder so. Nein, nichts könnte weiter von der Wahrheit und der Realität entfernt sein. Und wisst ihr, es ist wichtig, dass wir uns diese Dinge immer wieder einmal vor Augen führen, denn der Feind hat ein Interesse daran, dass unsere Vorstellung geistlicher Dinge und geistlicher Realitäten möglichst unklar und undefiniert ist und falsche Formen annimmt. Jesus fuhr also wieder leibhaftig in den Himmel auf. Er ist dort jetzt als auferstandener Mensch. Und diese Himmelfahrt ist einmalig. Das ist ein einmaliges Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Nun, du magst sagen, ja, aber Elia ist ja auch in den Himmel aufgefahren und Henoch wurde hinweggenommen, so dass er nicht mehr gefunden wurde. Ja, aber der Unterschied besteht natürlich darin, dass Christus der Erstgeborene von den Toten ist und in dieser Funktion in den Himmel aufgefahren ist und nicht als niemals gestorbener Mensch hinweggenommen wurde von dieser Erde. Ich meine, das war schön für die zwei, die es betraf. Halleluja, wir freuen uns mit ihnen. Aber darin besteht im Grunde genommen keine große Kunst, sage ich mal. Da muss nur Gott souverän eingreifen, was er in diesen Fällen getan hat. Bitte beachte und wisse, das ist ein absolut souveränes Handeln Gottes. Das kannst du nicht vorhersehen oder erglauben oder sonst irgendetwas. So etwas kann nur Gott entscheiden und tun und bewerkstelligen. Aber wenn er beschlossen hat, so etwas zu tun, dann kann er es tun. Und es kostet ihn nicht viel offensichtlich. Ein paar feurige Wagen und der Mann ist weg. Und du siehst, dass der Feind auch hier versucht hat, die Einmaligkeit dieses Ereignisses in Frage zu stellen, nämlich indem er solche Lehren initiiert hat, wie das eben auch Maria in den Himmel aufgefahren ist. Maria, die Mutter Jesu. Die Katholiken glauben, ein echter Katholik glaubt, dass auch Maria leibhaftig in den Himmel aufgefahren ist. Und ich muss dich enttäuschen. Das ist nicht wahr. Das ist nicht geschehen. Das ist reiner Mythos. Das ist Fairy Tales, wie man auf Englisch so schön sagt, ja? Märchen, Mythen. Hat nichts mit der Realität zu tun. Ja, aber Pastor Manfred, jetzt haust du wieder auf die Katholiken ein. Nein, ich möchte euch nur sensibilisieren dafür, was für Wahrheiten so da sind und im Umlauf sind, die versuchen, die Einmaligkeit des biblischen Geschehens in Frage zu stellen und abzuschwächen. Weißt du, wenn Maria auch in den Himmel aufgefahren ist, nachdem sie sündlos war und ein sündloses Leben geführt hat und Jesus unbefleckt empfangen hat, Und mit der unbefleckten Empfängnis ist eben nicht gemeint, dass sie noch Jungfrau war, sondern dass sie niemals gesündigt hat und ohne Sünde geboren wurde, also selber nicht unter der Erbsünde stand. Das ist Mythos und raubt von der Einzigartigkeit Jesu Christi, die wir uns nicht nehmen lassen dürfen. Nun so viel zu der sichtbaren Seite. Und die sichtbare Seite war sicher kostbar genug und herrlich genug, wenn du dort dabei gewesen bist und gesehen hast, wie Jesus eben aufgenommen wurde in den Himmel. Aber du hast nicht gesehen, was in der geistlichen Welt passiert ist, wenn du dort Augenzeuge warst. Genauso wie du nicht gesehen hast, was in der geistlichen Realität und Welt geschehen ist, als Jesus am Kreuz hing. Als Jesus starb am Kreuz, als Jesus gelitten hat am Kreuz, als Jesus gegeißelt wurde vor dem Kreuz. Siehst du, da ist in diesen Erlösungstatsachen ist immer eine sichtbare Seite und eine unsichtbare Seite. Und die sichtbare Seite ist interessant und spannend und schrecklich genug, möchte man sagen. Aber die unsichtbare Seite und die Realität, die dadurch eröffnet wird in der geistlichen Welt, ist eigentlich das Wichtige, das, was wir verstehen sollen. Und seht ihr, das Christentum im Allgemeinen gesprochen hat sich viel zu sehr aufgehalten mit den sichtbaren Fakten, mit den sichtbaren Dingen und hat diese Dinge zu sehr, wie soll ich sagen, gefeiert in Anführungsstrichen. Natürlich sollten wir diese Dinge feiern, aber sie sind nicht darüber hinweggekommen und haben nicht dahinter gesehen. Von John G. Lake zum Beispiel gibt es eine wunderbare Predigt, die aufgeschrieben wurde, die du nachlesen kannst in den entsprechenden Büchern, wo er über den auferstandenen Christus spricht und dass wir an einen auferstandenen Christus glauben und nicht an den Christus am Kreuz und dass der auferstandene Christus jetzt ein anderer ist als der Christus am Kreuz und auf etwas anderes verweist als der Christus am Kreuz. Wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. 1. Johannes 4, Vers 17. Diese Predigt von John G. Lake hat mir die Augen geöffnet für diese Realität und die Bedeutung von 1. Johannes 4, Vers 17. Nun, was ist denn in der geistlichen Welt geschehen oder in der unsichtbaren Welt mit der Himmelfahrt Jesu Christi? Und weißt du, du musst diesen Dingen wirklich etwas zuordnen. Du kannst nicht einfach sagen, ja, im Erlösungswerk. Halleluja, Tod, Grablegung, Auferstehung, Jesu Christi, Leiden und so weiter. Geißelung, alles drin, alles da, wunderbar. Nein, diese Dinge werden ganz klar zugeordnet. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Nicht einfach durch den globalen Kreuzestod, das globale Leiden Jesu Christi. Nein, durch seine Striemen. Dadurch, dass er gegeißelt wurde, so sehr, dass man die einzelnen Striemen nicht mehr voneinander unterscheiden konnte. Es war ja nicht nur eine Strieme, aber sie erschien wie eine Strieme. Deswegen kann Petrus in der Einzahl schreiben, Strieme, nicht Striemen, heißt es dort nämlich. Darin ist uns Heilung geworden. Er ist am Kreuz zum Fluch geworden, damit wir den Segen Abrahams erben können, losgekauft sein können vom Fluch des Gesetzes. Er ist zur Sünde geworden, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden können. Das ist das Kreuz. Aber was ist die Himmelfahrt? Ja, da ist er halt nach Hause gegangen. Okay, dann lass uns mal lesen, was er unterwegs noch getan hat. Epheser 4. Und zwar lesen wir in Epheser 4, ab Vers 7. Einem jeden von uns aber ist die Gnade gegeben worden, nach dem Maß der Gabe des Christus. Das ist schon mal ein ganz wichtiger, grundlegender Vers. Einem jeden von uns aber ist die Gnade gegeben worden, nach dem Maß der Gabe des Christus. Betrachte den Begriff Gnade hier im Sinne von Berufung. Betrachte die Formulierung Maß der Gabe des Christus hier in diesem Vers in Bezug auf deine Berufung und die Maßgabe deiner Berufung. Niemand von uns kann sich selber berufen. Niemand von uns hat sich zu irgendetwas berufen oder auserwählt. Niemand von uns hat sich selber Gnade genommen im Sinne der Berufung. Ja, wir sollen Gnade nehmen, Amen, wie wir gestern gehört haben, wunderbar von Katharina. Aber die Gnade der Berufung können wir uns nicht nehmen. Die wird uns gegeben. Es wird quasi über uns bestimmt. Ich komme noch weiter darauf. Dann Vers 8, darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe. Himmelfahrt. Hier ist von der Himmelfahrt die Rede. Hat er den Zustand der Gefangenschaft unterworfen und den Menschen Gaben gegeben. Und diesen Vers musst du verstehen. In der Elberfelder heißt es, darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Aber das Wort für Gefangene hier, wie die Elberfelder auch in der Fußnote sagt, ist eigentlich das Wort Gefangenschaft. Nicht Gefangene, Plural von Gefangener, sondern die Gefangenschaft. Das griechische Wort Eichmalotaia, das Kriegsgefangenschaft bedeutet eigentlich. Es ist eine interessante Kombination dort von einem Substantiv und einem Verb, nämlich Eichmalotaia, die Gefangenschaft, und Eichmalotizo, das Verb gefangen nehmen. Er hat die Kriegsgefangenschaft in Kriegsgefangenschaft genommen. Worauf verweist das? Das ist eine ganz wichtige Frage. Die Elberfelder und auch die meisten anderen deutschen Übersetzungen wandeln das so ein bisschen ab in der Meinung, dass Jesus, indem er in den Himmel aufgefahren ist, gefangene Menschen selber wieder gefangen genommen hat, um sie quasi zu befreien. Und das ist nicht falsch, bitte versteht das recht, das ist nicht falsch. Aber das Griechische sagt eigentlich, er hat den Zustand der Gefangenschaft gefangen geführt. Für jeden Menschen gültig. Für jeden Gefangenen, egal von was er gefangen genommen sein mochte, gültig und rechtmäßig. Kriegsgefangenschaft, der Zustand der Kriegsgefangenschaft ist aufgehoben worden. Halleluja, zunichte gemacht, könntest du auch sagen, wenn du die Wiederholung dieser Worte gefangen nehmen oder Gefangenschaft vermeiden willst. Aber eigentlich, wie gesagt, heißt es, er hat die Kriegsgefangenschaft in Kriegsgefangenschaft geführt. Nun, worauf verweist das? Das verweist auf den Zustand der Menschheit vor dem Kreuz. Beziehungsweise jedes Menschen vor dem Kreuz. Hier müssen wir universal denken. Es verweist nicht nur auf die Menschheit vor dem Kreuz, sondern auf jeden Menschen vor dem Kreuz. Jeder Mensch vor dem Kreuz ist ein Kriegsgefangener. Von wem, magst du sagen? Vom Teufel. Deswegen kann Paulus schreiben oder muss Paulus schreiben in Kolosser 1, 13 und 14, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Wenn du die Menschheit betrachtest, wenn du dein eigenes Leben betrachtest, wenn du dich vor dem Kreuz siehst, dann magst du eine ganz eigene Art und Marke von Kriegsgefangenschaft selber erlebt haben. Ich war zum Beispiel ein Kriegsgefangener der Kunst. Kunst hat mich fasziniert. Literatur hat mich fasziniert. Kunst in fast jeder Form hat mich fasziniert. Ich hätte dafür mein Leben hingegeben, bildlich gesprochen. Dann war ich ein Kriegsgefangener von bestimmten Drogen. Dann war ich ein Kriegsgefangener von bestimmten Leidenschaften. Alkohol zum Beispiel hat mich zeitweise gefangen genommen. Marihuana, Haschisch hat mich zeitweise gefangen genommen. Ich war ein Kriegsgefangener dieser Dinge. Und du siehst immer dann oder daran, dass jemand tatsächlich in Gefangenschaft ist, wenn er sich selber nicht mehr befreien kann. Nun, manchen Leuten magst du sagen, gelingt doch aber die Befreiung aus irgendwelchen solchen Zuständen quasi wie von selbst. Ja, aber bitte beachte, sie tauschen sie im Grunde genommen gegen eine andere Form von Gefangenschaft aus. Und ob du dich nun von einer Zelle in die andere bewegst, spielt letztlich nicht so eine große Rolle. Du bist und bleibst ein Kriegsgefangener. Also in den Augen Gottes so oder so, bevor du nicht zum Kreuz gekommen bist. Und was Paulus hier eigentlich beschreibt, ist, dass Jesus in seiner Himmelfahrt, das ist quasi die Triumphfahrt, könntest du auch sagen. Hier findet diese Triumphfahrt statt. Es war nicht nur ein Triumphzug, sondern ein Triumph, eine Triumphfahrt, ein Triumphflug. wo er die ganze Gefangenschaft gefangen nahm, den Zustand der Kriegsgefangenschaft. Deswegen können wir sagen und wissen und glauben, dass das Werk Jesu Christi ausreicht für jede Art von Gefangenschaft. Egal, ob jemand heroinabhängig ist, sonstiger drogenabhängig ist, ob jemand sexsüchtig ist oder ein notorischer Ehebrecher oder ob jemand krank ist oder ob jemand nicht seine sieben Sachen beisammen hat im Hirn oder was es auch immer sein mag. Ob jemand ein Schläger ist, ein Gewalttäter oder ein Weichei. Jesus hat jeglichen Zustand der Gefangenschaft. Also du glaubst gar nicht, an was alle Leute gefangen sein können, gebunden sein können. Jegliche Art von falscher sexueller Orientierung. Jesus hat all das gefangen genommen. Nicht jede Sache einzeln, sondern den Zustand der Kriegsgefangenschaft im Ganzen. Halleluja! Warum? Weil er Sieger ist. Weil er den Preis dafür bezahlt hat. Wie wir im nächsten Vers lesen. Das hinaufgestiegen aber, was meint es anderes, als dass er auch zuerst hinabgestiegen ist in die tieferen Bereiche der Erde? Paulus ist ja immer sehr poetisch oder oft sehr poetisch. Manchmal weißt du gar nicht so recht, von was redet er jetzt hier. Ganz klar, er redet schlicht und einfach nicht hier von der Himmelfahrt, sondern er sagt, der Himmelfahrt ging die Höllenfahrt voraus. Und diesen Begriff gibt es auch in der Theologie. Die Höllenfahrt Jesu Christi. Das Hinabsteigen ins Totenreich. Und wie wir glauben, ist Jesus dort nicht einfach nur hinabgefahren, sondern er war dort unten tatsächlich selbst ein Gefangener des Teufels und des Todes. An unserer Stelle hat er alles gelitten, was ein Mensch jemals leiden kann. Ein gefallener Mensch. Und das war natürlich verbunden mit einem extremen Leiden. Wie gesagt, auch da wieder, wir sehen meistens das Leiden am Kreuz als das ultimative Leiden, aber das eigentliche, das noch viel tiefere, das noch viel substanziellere und grundlegendere Leiden beginnt eigentlich mit den Worten Jesu am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dem Hinabsteigen ins Totenreich, Verlorener unter Verlorenen. Du magst sagen, aber Jesus war ja nicht verloren. Doch an dieser Stelle war er verloren. Und weil er diesen allerhöchsten möglichen Preis bezahlt hat, war überhaupt die Himmelfahrt möglich. Deswegen war er in der Lage, diese Dinge zu tun und die Gefangenschaft gefangen zu nehmen. Vers 10, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, hoch über alle Himmel, damit er alle Dinge erfüllte. Und weißt du, wenn jemand einmal wie Jesus, also ich meine, das ist natürlich einzigartig, nur er konnte das tun, nachdem er diesen Preis bezahlt hatte, gab es kein Halten mehr. Wir wissen ja, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, weil das würde zu weit führen. Aber wir wissen, dass Jesus eigentlich durch eine Art Trick dort hinabsteigen konnte. Weil der Teufel hätte ihn eigentlich gar nicht dort halten dürfen. Wenn er als Gerechter gekommen wäre, hätte er ihn nicht halten dürfen. Und so weiter. Wie gesagt, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen. Aber Fakt ist, Jesus ist von dort, der Heilige Geist kam in ihn hinein. Der Heilige Geist kam in ihn hinein und auferweckte ihn. Wo kam der Heilige Geist in ihn hinein? Nicht im Grab, nicht in der Grabhöhle, sondern der Heilige Geist kam im Totenreich auf ihn. Und führte dort zur Wiederbelebung seines Geistes. Sein Geist wurde zuerst wiederhergestellt. Halleluja. Und dann, nachdem sein Geist gerechtfertigt worden war, wie wir lesen in einem der Petrusbriefe, gerechtfertigt im Geist, da konnte er zurückkehren in seinen gestorbenen Leib und dadurch wurde auch der Leib wieder auferweckt. Das ist die Reihenfolge. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, hoch über alle Himmel, damit er alle Dinge erfüllte. Nun, das bitte versteht das nicht im Sinne von Allversöhnung oder so. Ja, er hat alles, was möglich war, mit sich selbst erfüllt, preis dem Herrn. Und in dem Sinne ist er auch allgegenwärtig, aber er wohnt deswegen nicht in jedem Baum und in jedem Strauch. Wie unsere lieben Freunde, die Esoteriker und die Indianer und wie sie alle heißen mögen, glauben möchten. Jesus wohnt nicht in deiner Eiche, die du im Garten stehen hast. Aber wie heißt es doch, er hat alle Dinge erfüllt. Ja, alle Dinge, die dazu geeignet waren. Amen. Alle Dinge, die man erfüllen kann mit dem Geist Gottes. Deswegen ist es auch abwegig, wenn Franz von Assisi einen Esel Bruder genannt hat. Weißt du, ein Bruder kann niemals von neuem geboren werden. Pastor Manfred, hast du es heute Abend mit den Katholiken oder was? Nein, ich habe es nicht mit den Katholiken, aber die bieten sich manchmal so an, weißt du, über verrückte Lehren und Betonungen zu sprechen, weil es ist so abwegig, es ist so verkehrt und wir verehren solche Leute und haben einen solchen Heidenrespekt. Es ist wahrlich ein Heidenrespekt, den wir da haben, manchmal. Natürlich waren das in ihrem Sinn große Leute da, bitte verstehe das recht, ich will den jetzt nicht stürzen oder so, aber wir sollten trotzdem mit offenen Augen diese Dinge betrachten. Vielleicht ist es, weil ich vorhin noch einen Artikel gelesen habe in meiner lieben Weltwoche. Und da stehen ja viele gute Sachen drin, aber manchmal steht auch ziemlicher Unfug drin. Und das war so ein Artikel, der eigentlich ziemlicher Unfug war in seiner wesentlichen Aussage. Und zwar ging es um Martin Luther und sein Werk in der Reformation und so. Und das alles wurde so ein bisschen relativiert. Und ich weiß, wer der Autor ist, weißt du, der ist Katholik. Er ist eben Katholik und deswegen will er manchmal auch so ein bisschen seinen katholischen Glauben hochhalten und verteidigen. Und du kannst Martin Luther anhängen, was du willst, und da gibt es sicher einiges. Amen. Und Martin Luther war kein Waisenknabe und konnte Leute nach allen Regeln der Kunst herunterkanzeln und beschimpfen und Schlötterli nachsagen, ja, und Schmähreden schreiben gegen Hexen und Juden und alle möglichen. Ja, das wissen wir alles. Aber eine Sache kannst du ihm nicht anhängen, nämlich dass er nicht ein historisches, bahnbrechendes, die Menschheit veränderndes Werk getan hat in der Reformation. Und das solltest du bitte nie vergessen. Dafür sind wir ihm dankbar, wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit, dass er uns befreit hat von dem Joch des Katholizismus und seiner Lehren. Und da konnte er im Grunde genommen nicht klar genug sein. Und er war klar. In diesen Dingen. Und deswegen, manchmal muss man einfach so ein bisschen gegenschießen dann wieder. Weißt du, wir leben sowieso in einer Zeit der Gegenreformation. Ob dir das bewusst ist oder nicht. Aber katholische Vorstellungen und katholische Ideale schleichen sich mehr und mehr ein in evangelikale christliche Kreise. Und in charismatische christliche Kreise. Wie gesagt, ich plaudere ein bisschen aus der Schule. Ich trage mich mit dem Gedanken, ein Buch zu schreiben mit dem Titel Die Rückkehr der Bilder. Weil so eine Errungenschaft, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu weit abweiche, eine Errungenschaft der Reformation war das Hinauswerfen der Bilder aus den Kirchen. Und zwar nicht nur im Sinne von, ja, jetzt haben wir schmucklose Kirchen, sondern im Sinne eines Prinzips, eines Systems. Bilder in jeglicher Form haben eigentlich nichts zu suchen in der Kirche. Sie dürfen nicht an die Stelle einer unmittelbaren Gottesbeziehung treten. Verstehst du das? Und das ist ein Verdienst von Luther, dass er darüber gelehrt hat und diese Dinge auch durchgesetzt hat. Ein Bild ist immer etwas Mittelbares. Aber wir haben eine unmittelbare Beziehung zum Heiligen Geist und zum Vater im Himmel und zu unserem Herrn Jesus und können mit Freimütigkeit treten vor sein Angesicht und vor den Thron der Gnade, von wo wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Halleluja. Ohne Mithilfe irgendeines Bildes oder irgendeiner Erscheinung in irgendeiner Form. Aber in der modernen Christenheit hast du den Eindruck, wir möchten das gerne rückgängig machen. Und jetzt fangen wir an, die Bilder wieder zu feiern und die Künste zu feiern, insbesondere die bildenden und die darstellenden Künste. Sie sollen uns helfen, in die Anbetung zu kommen. Sie sollen uns helfen, Gott besser zu verstehen. Ja, sie sollen sogar Salbung transportieren in manchen Kreisen. Da, weißt du, da sträuben sich dir als jemand, der sich dem reformatorischen Erbe verpflichtet, weil sträuben sich dir die Nackenhaare. Und ich habe einmal zu jemandem gesagt, der hier in dieser Gemeinde war, Martin Luther würde sich im Grab umdrehen. Also ich meine, er muss das nicht, ja, weil er ist im Himmel. Halleluja, trotz aller Verfehlungen und komischen Dinge, die er am Schluss noch gesagt hat, bin ich überzeugt, dass er im Himmel ist. Er muss sich also nicht im Grab umdrehen, aber er würde sich sprichwörtlich im Grab umdrehen, wenn er sähe, was in den reformatorischen Gemeinden geschieht heute. Dass wir noch kein Weihrauch abbrennen, ist schier ein Wunder. Wobei ich weiß, dass das auch in manchen evangelikalen, neueren Gemeinden zum Teil wieder gemacht wird. Nicht hier, sondern in Amerika. So, nun aber, preis dem Herrn, zu meinem eigentlichen Thema heute Abend. Das war nämlich alles nur die Einführung. Jetzt kommen wir nämlich zu Vers 11 und 12. Lass uns mal Vers 11 und 12 lesen. Und er hat gegeben, nämlich die Apostel und die Propheten und die Evangelisten und die Pastoren und Lehrer für die Wiederherstellung, die Zurüstung und Vervollkommnung der Heiligen zum Werk des Dienstes, zur Erbauung des Leibes des Christus. Und diesen Abschnitt haben wir oft isoliert gelesen, im Sinne der Lehre über den fünffältigen Dienst und als eine Auflistung der fünf Dienstgaben: Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer. Natürlich kannst du zu diesem Zweck diese Stelle ein Stück weit isoliert sehen, aber bitte vergiss nicht, in welchem Zusammenhang sie zu dem steht, was davor gesagt ist. Mit was haben wir begonnen? In Vers 8, darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe, hat er den Zustand der Gefangenschaft gefangen genommen oder unterworfen und den Menschen Gaben gegeben. Den Menschen Gaben gegeben. Was ist nun mit diesen Gaben gemeint? Welche Gaben? Die Gaben der Freiheit? Nein, sondern Gaben gegeben, nämlich Menschen. Er hat den Menschen Menschen gegeben, nämlich Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die diesen Menschen helfen sollen, in die Freiheit von Kriegsgefangenschaft zu kommen, die ihnen rechtmäßig zusteht. Das ist es, was hier gesagt wird. Und er hat gegeben. Was hat er gegeben? Die Gaben, die er zuvor empfangen hat. Und jetzt kleiner Exkurs. Wie stehe ich jetzt dazu als Zuhörer heute Abend? Bin ich jetzt auch eine Dienstgabe? Sprichst du mich an, Pastor Manfred, als Teil des fünffältigen Dienstes? Bin ich jetzt ein Apostel oder bin ich eher der Prophet oder bin ich eher der Evangelist? Sollte ich mir diese Frage jetzt stellen heute Abend? Ist es das, worauf du hinaus willst? Nein, überhaupt nicht. Sondern an dieser Stelle muss ich dir sagen und will ich dir sagen, was ich am Anfang schon kurz gesagt habe, nämlich, das ist nicht in deiner Macht zu entscheiden. Das ist nicht ein Setzkasten, wo du dir etwas aussuchen kannst. So, diese fünf, ja, es ist zwar nicht viel, immerhin sind es fünf verschiedene Ämter, ja. Was sagt mir jetzt da am meisten zu? Und ich meine, es gibt tatsächlich Gabentests, die darüber entscheiden oder bestimmen wollen, in welchen dieser fünf Dienste du am ehesten reinpassen würdest. Natürlich sind diese Ämter und diese Dienste mit einem bestimmten Naturell oder mit menschlichen Eigenschaften verbunden, aber allein, dass du diese Eigenschaften besitzt, heißt noch lange nicht, dass du in eines dieser Ämter berufen bist. Denn es gibt auch viele rein menschliche Berufe, die solche Eigenschaften voraussetzen. Nein, was ich sagen will, die an diesem Punkt ist, mach dir darüber keine Gedanken. Denn wenn du zum fünffältigen Dienst berufen bist, dann wirst du es früher oder später wissen und erkennen und verstehen. Und zwar so, dass du es nicht mehr von der Hand weisen kannst. So war es bei mir. Habe ich mir das ausgesucht? Nein, Pastor Manfred wollte eigentlich Fotograf werden. Und zwar ein guter Fotograf, und zwar ein erfolgreicher Fotograf, und zwar ein weltberühmter Fotograf. Drunter hätte ich es nicht gemacht. Ist so. Das waren meine Ziele, das waren meine Pläne. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das geschafft hätte. Zumindest war ich bereits und habe diese Schule auch absolviert, in einer Schule, die einiges an weltberühmten Fotografen hervorgebracht hat, ob du das wusstest oder nicht. Aber die Fotofachklasse in Zürich, die ich besucht habe 5 Jahre lang, hat mehr als einen weltberühmten Fotografen hervorgebracht. Also es wäre durchaus möglich gewesen, dass ich tatsächlich an diesem Ziel angekommen wäre. Aber der Herr hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Du magst sagen, ja, aber Pastor Manfred, das ist ja aber gar nicht nett vom Herrn. Nun weißt du, mit dem, was der Herr erlitten hat und mit der Tatsache seiner Himmelfahrt und mit der Tatsache, dass er die Kriegsgefangenschaft in Kriegsgefangenschaft geführt hat, hat er sich auch das Recht erworben, diesen Kriegsgefangenen hier einerseits in Freiheit zu setzen, dann aber auch darüber zu bestimmen, was mit diesem ehemaligen Kriegsgefangenen hier zu geschehen hat und welche Aufgabe er im Leben hat und welche nicht. Stimmst du dem zu? Und weißt du, der Herr ist ja sehr gnädig, denn er hat mich ja eine Zeit lang in dem laufen lassen, was ich selber wollte. Und ich weiß, dass das tatsächlich nicht nur einfach der zulassende Wille Gottes war, sondern er hat quasi gesagt, stoß dir deine Hörner ruhig ab. Weil der Herr ist gut, weißt du, und der Herr will dir nichts rauben, sondern er will eigentlich dich an den Punkt führen, wo du selber gar nichts mehr anderes willst, als Ja zu sagen zu seiner Berufung. Und wie gesagt, ich sage das jetzt nicht, weil ich denke, dass haufenweise Leute unter euch sitzen, die eine ähnliche Berufung haben in den fünffältigen Dienst, wie das bei mir der Fall ist. Ich glaube, dass solche Leute hier sind. Es ist nicht klar, zu welchem Zeitpunkt im Leben diese Art von Berufungserfahrung geschieht. Das kann in jungen Jahren geschehen, es kann in mittleren Jahren geschehen, ja, es kann sogar in älteren Tagen noch geschehen. In späteren Tagen, meine ich. Darüber kann ich nichts sagen. Das ist alles beim Herrn. Ich weiß nur eins, nämlich wenn der Herr einmal diese Berufung auf dich gelegt hat und anfängt, zu dir darüber zu reden, dann folgst du dem besser. Du kannst nichts mehr anderes wirklich gut tun. You will be miserable in every other thing. Und genau so ging es mir. Ich weiß noch genau. Weißt du, das sind Dinge, die du nie vergisst. Ich war in Jerusalem und war gerade dabei, meine Diplomarbeit als Fotograf dort fertig zu machen. Und mitten in dieses Unternehmen kommt der Herr rein und sagt, so, du wirst deine Kamera an den Nagel hängen, wenn du mir nachfolgst, werde ich dir das große Bild zeigen und du wirst das Wort Gottes verkündigen, wo immer ich dich hinführe. Okay, Herr, okay, gut. Und weißt du, von diesem Tag an, nachdem ich das gehört hatte, war mir das Fotografieren vergangen. Es war mir vergangen. Es fühlte sich an wie Kenneth Hagin manchmal gesagt hat, wie bathing with your socks on. Wie wenn du mit den Socken in die Badewanne gestiegen wärst. Aber in die Badewanne steigt man nicht mit Socken. In die Badewanne steigst du nicht mal in der Badehose. Normalerweise. Amen. So fühlte sich das an. Und vielleicht war es ganz gut, dass ich diese Arbeit noch fertig machen musste, denn ich habe dieses Gefühl des eigentlich nicht mehr fotografieren Wollens, aber noch fotografieren Müssens ausgekostet bis zur bitteren Neige. Ob du es mir glaubst oder nicht, aber ich war froh, als ich meine letzte Kamera verkauft hatte. Ich war froh. Oh, endlich. Halleluja. Das war wie alle Brücken hinter mir abgebrochen. Alle Brücken hinter mir verbrannt. Ich fühlte mich wie Elisa, der das Joch Rinder geschlachtet und gegessen hat oder ausgeteilt hat und das Joch verbrannt hat. Und so fühlte ich mich. Und das kannst du nicht machen. Aber du kannst auch, nachdem der Herr so etwas getan hat, nie wieder wirklich etwas anderes tun. Weißt du, in dunklen Stunden kommt es manchmal vor natürlich, oder in schwierigen Zeiten kommt es manchmal vor, dass du so innerlich denkst, okay, wo wäre ich jetzt, wenn ich diesen anderen Weg gegangen wäre? Wo könnte ich jetzt womöglich sein, wäre ich Fotograf geblieben? Oh, alle Leute würden mir zujubeln. Meine Bilder würden im Geo und im National Geography und überall würden meine Bilder erscheinen. Wenn es das Life Magazine noch gäbe, würdest du auch dort Bilder von mir haben, etc., pipapo. Aber weißt du was? Auch das ist nicht wahr. Du kannst nicht mehr in diese Dinge hineingehen. Der Herr hat dich markiert. Und dann ist es nicht unbedingt so sehr deine Frage, ja, bin ich jetzt Apostel, bin ich jetzt Prophet, bin ich jetzt Evangelist, bin ich Pastor oder Lehrer, sondern du weißt einfach erst einmal, jetzt kommt eine Zeit der Ausbildung. Und zwar eine längere Zeit der Ausbildung. Womit könnte man die Ämter des fünffältigen Dienstes vergleichen? Man könnte sie vergleichen mit dem Offiziersgrad im Militär. Leute, die in den fünffältigen Dienst berufen sind, sind Offiziere. Und im Militär, wenn du Offizier werden willst, dazu wirst du nicht einfach ernannt. Weißt du, da kommt nicht einfach einer und heftet dir ein paar Streifen an die Schultern so, ja, du bist jetzt der Leutnant, du bist jetzt so der Oberleutnant, komm, sag mal, was wir sollen machen. Nein, sondern solche Leute werden ausgebildet und auf Herz und Nieren geprüft. Und die Ausbildung, die ein Offizier durchläuft, ist viel härter als die, die ein Rekrut durchläuft. Frag mich, ich habe beides gemacht. Also ich habe keine Offiziersausbildung, meine ich in Sinn, aber eine Unteroffiziersausbildung. Und da kriegst du schon mal so einen Vorgeschmack auf das, was dir blüht in einer Offiziersschule. Und natürlich wurde ja über diese Dinge auch geredet im Militär. Und deswegen weiß man, was in einer Offiziersschule abläuft. Aber ich kann dir ein bisschen was davon erzählen, was in einer Unteroffiziersschule abläuft. Die 4 Wochen dauert, oder ja 3 oder 4, ich weiß es nicht mehr ganz genau, und endet mit einer Überlebensübung, die zum Beispiel folgende Elemente enthält. 3, 4 Tage und jeden Tag hast du einen Marsch, hast du einen Postenlauf, hast du irgendetwas Strenges, musst irgendetwas tun, was eigentlich Menschen schier unmöglich ist und so weiter. Und das Ganze bei uns wurde beendet mit der großen Schlussübung und die sah ungefähr so aus. Februar, Tessin in den Bergen, Schnee. Wir wurden irgendwo hingefahren und irgendwo ausgesetzt als Gruppe. So, hier habt ihr eine Karte, hier habt ihr einen Kompass und jetzt lauft. Der nächste Posten ist hier und da, da und dort. Den sollt ihr anlaufen und am Schluss sollt ihr da und da sein. Also ich weiß das noch. Und natürlich willst du der Erste sein, natürlich willst du den ganzen Lauf gewinnen und noch als Sieger durchs Ziel gehen. Und dabei machst du jeden Fehler, den man nur machen kann. Wir kamen vom Weg ab, wir stapften durch tiefen Schnee. Ich sag dir, ich war manchmal verzweifelt. Ich dachte, das Nächste, was passiert ist, wir kommen in eine Lawine. Denn, wie gesagt, die Übung fand nicht am Lago Maggiore statt, sondern irgendwo im Hinterland des Tessins in den Bergen. Und da kann es sehr, sehr kalt werden im Tessin. Kann es sehr, sehr kalt werden. Ich kann dir sagen, die kältesten Nächte meines Lebens habe ich im Tessin im Militärdienst verbracht, irgendwo auf der Wache. Ich kann mich erinnern, wir hatten eine Verlegung in der Rekrutenschule in eine ehemalige Schokoladenfabrik in einem Kaff im hintersten Winkel in einem Kaff namens Torre. Torre. Habe ich vielleicht auch schon mal erwähnt. Und in Torre gab es eine verlassene Schokoladenfabrik. Und dort hatten wir unsere Verlegung. Und überall, wo Militär ist, wird Wache geschoben. Egal bei welchem Wetter, egal bei welchen Temperaturen, es wird Wache geschoben. Und auch ich habe Wache geschoben. Und ich habe jedes Kleidungsstück angezogen, das ich irgendwo gefunden habe. Und über alles drüber den sogenannten Kaput. Einen dicken, langen, langen Militärmantel. Und so habe ich noch gefroren. Aber zurück zu dieser Überlebensübung. Irgendwie haben wir es dann geschafft, diesen Marsch und diesen Postenlauf zu absolvieren und zurück in die Kaserne zu kommen. Ich weiß nicht, ob wir gewonnen haben oder irgendwas, aber auf jeden Fall war es damit noch nicht zu Ende. Das Ganze war eine Nachtübung, dauerte bis in die frühen Morgenstunden und um irgendeine Zeit, um 16:45 oder was, musstest du wieder in einem Raum sein, wo du noch irgendwelche Aufgaben lösen musstest, intellektuelle Aufgaben. Laute Musik, durcheinander tönende Musik im ganzen Raum, Stimmen im ganzen Raum, erzeugt durch Lautsprecher, alles durcheinander und du solltest dich konzentrieren. Und du dachtest nur, schlafen, 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 schlafen. Was wollen die jetzt noch von mir? Reicht es ihnen denn noch nicht, dass ich fast in eine Lawine gekommen wäre? Aber so lief das ab. Und in einer Offiziersschule damals hast du einen 100-Kilometer-Marsch absolviert. Ich weiß nicht, ob du weißt oder dir vorstellen kannst, was es bedeutet, 100 Kilometer zu Fuß zu gehen. Ich habe 50 gemacht in der Rekrutenschule und beim Abverdienen. 50. 50 ist schon unendlich lang und du denkst, du kommst nie mehr an. Und alles tut dir weh. Und du hast Blasen an den Füßen, egal was du für Schuhe trägst. Egal was du für Tricks angewendet hast und mit was du deine Füße eingerieben hast. Ob mit Schweineschmalz oder mit Vaseline oder was auch immer. Nichts hilft. Du wirst Blasen bekommen. Meinen ersten 50 Kilometer Marsch habe ich mit Fieber absolviert. Ich war krank, aber ich wollte dabei sein, ich musste dabei sein. Weil sonst musst du das Ding irgendwann wiederholen und ein bisschen Stolz hat man ja auch. 100 Kilometer. Nun, wie gesagt, ich habe den nicht gemacht, aber ich war bereits angemeldet für die Offiziersschule und ich hätte sie gemacht. Ein Amt zu bekleiden im fünffältigen Dienst bedeutet, einen Offiziersgrad zu haben im Reich Gottes. Nun, warum sagst du das, Pastor? Man, willst du hier ein bisschen Respekt heischen oder um was geht's hier? Nein, sondern ich möchte euch eine ganz wichtige Sache vor Augen führen und das im Sinne eurer Ermunterung und Erfrischung und auch ein bisschen vielleicht eurer Ermahnung, aber damit die Relationen klar sind und damit ihr auch wisst, wozu wir eigentlich da sind. Und wozu wir gesetzt sind und was du erwarten darfst von einem von Gott installierten fünffältigen Dienst. Nun, Pastor Manfred, jetzt hast du es aber gerade gesagt und das ist genau euer Problem. Ihr habt eben nicht den ganzen fünffältigen Dienst in eurer Gemeinde. Ihr habt keinen Apostel und ihr habt keinen Propheten. Und ich weiß nicht, wie es mit dem Evangelisten steht. Pastoren seid ihr vielleicht und Lehrer seid ihr ganz sicher. Aber eben, ihr habt nicht den vollständigen fünffältigen Dienst. Das ist ein Problem. Nein, das ist kein Problem. Denn es steht nirgends geschrieben im Neuen Testament, dass der ganze fünffältige Dienst in jeder Ortsgemeinde vorhanden sein muss. Das ist eine Lehre, die du getrost vergessen kannst, die du nicht findest im Neuen Testament. Der Leiter der Ortsgemeinde ist der Pastor, nicht der Apostel. Die einzige Person, die in das Leben ihrer Schafe hineinreden darf und soll, ist der Heilige Geist. Und wenn es der Heilige Geist ihm gestattet, der Pastor, aber sicher nicht ein Prophet, der alle drei Wochen vorbeikommt und persönliche Weissagungen austeilt. Das ist nicht der Zweck des neutestamentlichen Propheten. Nun, wozu sind diese Dienste denn da? Lasst uns noch einmal lesen. Und er hat gegeben, nämlich die Apostel und die Propheten und Evangelisten und die Pastoren und Lehrer für die Wiederherstellung, die Zurüstung und Vervollkommnung der Heiligen zum Werk des Dienstes, zur Erbauung des Leibes des Christus. Hier heißt es zur Ausrüstung. Bleiben wir mal für einen Moment bei diesem Begriff oder erklären den noch. Der fünffältige Dienst ist also zur Ausrüstung gegeben. Und so verstehen das viele Leute. Und obwohl das nicht völlig falsch ist, weist es doch eigentlich in eine falsche Richtung. Ich kann hier wieder ein Bild aus dem Militärdienst vorbringen. Ausrüstung. Du trittst an in der Rekrutenschule als Zivilist. Auch daran kann ich mich noch gut erinnern, weißt du. Es ist wie so eine, du hast noch so eine Gnadenfrist, du kommst noch in deiner Zivilkleidung an in der Kaserne, dann gibt's zuerst noch was zu essen und dann kommt dann die Ausrüstung. Dann kriegst du deine Uniform, deine Ausrüstungsgegenstände, dann musst du diese Dinge anziehen. Und das über ein, zwei Tage verteilt zur damaligen Zeit. Also du warst nicht sofort, wir haben zum Teil noch in den Jeans da gestanden und hatten oben schon Uniformteile an, weil das Ganze so schlecht organisiert war oder die Logistik nicht funktioniert hat oder was auch immer. Wir waren also halbe Soldaten und halbe Zivilisten. Aber ein Punkt, auf den jeder natürlich hingefiebert hat, war das Überreichen oder das Empfangen der Waffe. Und als Sanitätssoldaten hatten wir das große Vorrecht, eine Pistole zu bekommen. Und nicht das unsägliche Sturmgewehr. Pistole, weißt du, kannst du wie so eben, Sheriff, oder? An der Hüfte tragen. Ist viel angenehmer. In jeder Weise ist das angenehmer. Du hast weniger zu schleppen, du hast weniger zu putzen. Du hast, bist schneller beim Schießen, ja. Und so weiter. Und das war ein feierlicher Akt. Wir überreichen Ihnen, Soldat sowieso, wir überreichen Ihnen hiermit Ihre persönliche Waffe. Und dann hast du das Danken entgegengenommen. So ungefähr lief das ab. Ausrüstung. Aber dieses Wort weist deswegen in eine falsche Richtung, weil das griechische Wort, nämlich Katartismos, eigentlich etwas völlig anderes zuerst einmal voraussetzt, nämlich einen Prozess der Wiederherstellung. Du würdest nicht jemandem eine Waffe in die Hand drücken, der gerade aus einer psychiatrischen Klinik gekommen ist. Amen. Aber weißt du, in manchen Kreisen oder zu manchen Zeiten auch, wo über diese Dinge gelehrt wurde, wurde immer betont, fünffältiger Dienst ist dazu da, die Heiligen auszurüsten. Und dann haben eben Leute, die gerade erst aus der psychiatrischen Klinik kamen, haben dann gedacht, so, ich kriege jetzt die Ausrüstung zum prophetischen Dienst. Und dementsprechend klangen ihre Weissagungen. Ihr denkt vielleicht, ich übertreibe, aber wisst ihr, es gibt und gab Dinge in diesem Zusammenhang, da sträuben sich dir die Haare. Nein, sondern das griechische Wort Katartismos bedeutet eigentlich Folgendes. Es ist nämlich ein medizinischer Fachbegriff und bedeutet oder stand für das Wiedereinrenken der Glieder. Also bevor jemand ausgerüstet werden kann, muss er zuerst wieder eingerenkt werden. Das ist der eigentliche Sinn dieses Wortes und somit auch die erste Aufgabe des fünffältigen Dienstes. Und jetzt kombiniere das wieder mit dem, was wir schon gesagt haben. Kriegsgefangener, ehemaliger Kriegsgefangener, brauchst du Wiederherstellung? Bist du gebeutelt, bist du geplagt gewesen von irgendwelchen Gebundenheiten und Gefangenschaften und den Mächten, die sich da an dir gütlich getan haben unter Umständen? Bist du durcheinander gewesen? Bist du verwirrt gewesen? Hast du falsche Vorstellungen gehabt? Hat man dich verletzt? Hat man dich verwundet? Hat man dich in der Tiefe deiner Persönlichkeit verletzt und getrübt? Vermutlich ja. Und es ist keine Schande, das zuzugeben, denn es ging jedem von uns so. Und das ist übrigens ein Grund dafür, warum wir manchmal sehr ausführlich und detailliert über unsere Vergangenheit sprechen. Unsere vorchristliche, wie auch unsere zum Teil schon christliche Vergangenheit. Nämlich damit euch klar wird, wir waren genau an derselben Stelle, wie ihr vielleicht heute seid in manchen Punkten. Und es ist deswegen keine Schande, diese Dinge zuzugeben. Du bist hier nicht in einem Ausrüstungslager, sondern du bist erst einmal in einem Wiederherstellungslager. Du bist in einem Spital. Weißt du, Kranken drückst du keine Waffe in die Hand und sagst du ihm, schieß mal. Sondern du sorgst zuerst dafür, dass er wiederhergestellt wird. Und ich glaube, dass es auch kein Zufall ist, dass Paulus gerade dieses Wort verwendet hat, das eben ein medizinischer Fachbegriff war für das Wiedereinrenken der Glieder. Und dazu kann ich mich ebenfalls besonders in Beziehung setzen, denn ich habe einmal eine Wiedereinrenkung eines Gliedes erlebt. Und zwar, ihr wisst ja, ich habe früher mal Eishockey gespielt und bei einem bestimmten Spiel, ich weiß nicht mehr, ob es in Bassersdorf, in Niederhasli, in Urdorf oder in Dübendorf war, bin ich so unglücklich gegen die Bande geflogen, dass sich mein linker Arm ausgerenkt hat. Und zwar nicht nur so ein bisschen, dass ihn irgendein Trainer oder Coach wieder hätte einrenken können oder so, nein, der hing hier oben und blieb hier oben. Und man musste mich vom Eis tragen, auf einer Bahre. Und während ich da so auf der Bahre liege und in die Kabine gebracht werde, denke ich, ja, so nach der Pause kann ich dann wieder aufs Eis. Weit gefehlt. Weit gefehlt. Mein Vater war Gott sei Dank da. Als Zuschauer hatte mich gefahren zu diesem Spiel und half mir dann aus der Ausrüstung raus und in meine Kleider wieder reinzukommen. Und der nächste Weg war der ins Krankenhaus. Denn eine solche Sache kann ein Laie gar nicht. Und würde ich auch nicht niemandem empfehlen, durch einen Laien bewerkstelligen zu lassen. Die Mediziner würden mir recht geben. Und so saß ich also da in diesem Spital in Urdorf, das weiß ich, das war das Spital in Urdorf, und warte darauf, dass entsprechend geschultes Personal kommt und mir diesen Arm wieder einrenkt. Und obwohl ich schmerzstillende Spritzen bekommen habe schon davor, hat es immer noch wehgetan, diesen Arm wieder eingerenkt zu bekommen. Und dann wurde das bandagiert und in eine Schlaufe gelegt und so weiter. Und ich konnte diesen Arm über 3 Monate nicht benutzen. Katartismos. Wieder einrenken der Glieder. Und was der Heilige Geist uns hier sagt, ist, er hat geschultes Fachpersonal gegeben in den Leib Christi. Er hat Gaben gegeben den Menschen, die Wiederherstellung und Wiedereinrenkung brauchen. Halleluja. Vertraue ihnen. Nicht, weil sie bessere Menschen sind als andere, sondern weil sie dazu ausgebildet und gesetzt sind. Weißt du, mich interessiert es wenig, nehme ich mal an. Ich wäre wirklich in der Situation, dass ich sofort oder Nothilfe brauchen würde durch einen Chirurgen. Und Enike, die hier sitzt, ja, ist ja im Begriff, Chirurgin zu werden. Und sie wüsste wahrscheinlich, wie man zum Beispiel einen Luftröhrenschnitt macht, um einen Erstickenden zu retten. Und weißt du was, ich würde mich jederzeit ihr diesbezüglich anvertrauen, ohne nachzufragen, ja, was bist denn du für eine? Das Einzige, was mich interessieren würde in diesem Moment, ist, was kannst du? Verstehst du den Unterschied? Aber wir im Leib Christi haben uns angewöhnt, immer zu fragen, was bist du denn für einer? Und kann ich dir wirklich vertrauen, was deine Persönlichkeit und deinen Charakter und dein Wesen und dein Auftreten angeht? Natürlich müssen diese Dinge zusammenkommen. Und natürlich kann man dieses Bild nicht hundertprozentig übertragen auf den Leib Christi. Aber unsere erste Frage sollte eigentlich sein, was kannst du? Und kannst du mir wirklich helfen? Und wenn du mir wirklich helfen kannst, dann bitte hilf mir. Vielleicht liegt es daran, dass der Heilige Geist zuerst dich an den Punkt bringen muss, wo du über deinen Zustand und dein Nicht-Eingerenkt-Sein so verzweifelt bist, dass du es nicht mehr länger aushältst. Und ich habe solche Situationen erlebt. Ich habe viele Male in meinem christlichen Leben solche Situationen erlebt, und zwar innere Not über Sünde, über Anteile von Gefangenschaft, die noch da waren, wo ich einen Helfer gebraucht habe. Und weißt du, wenn du wirklich in Not bist und wenn dir wirklich das Wasser bis hier steht, dann ist es dir egal, wie die Person heißt oder welchen Hintergrund die Person hat oder was sie für Schuhe trägt. Die einzige Frage ist dann noch, kannst du mir helfen? Und das ist auch ein Prozess, durch den der Herr mich durchgenommen hat, der Demütigung. Weißt du, ich habe eben meine ersten Seelsorgeerfahrungen als Seelsorgenehmer waren mit Leuten, wo ich rein menschlich hätte ich nichts zu tun haben wollen mit diesen Leuten. Die waren mir zuwider. Unsympathisch. Komisch. Wie kann man so sein? Wie kann man so leben? Wie kann man so aussehen? Ich meine, ich war ein stolzer junger Mann, weißt du? Aber eben. Schließlich und endlich wollte ich Hilfe bekommen. Dann war es mir egal, wie die Person hieß oder wie sie aussah oder wie sie roch oder was auch immer. Und das habe ich, wie gesagt, einige Male erlebt in meinem Glaubensleben. Und bitte denk nicht, dass das irgendwann aufhört. Du magst sagen, ja, und jetzt Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer. Und wenn du da angekommen bist, dann hast du es, oder? Oh, Halleluja. Jetzt kannst du dich zurücklehnen, kannst sagen, ich bin Apostel, ich bin Prophet oder ich bin Pastor. Dann bist du niemandem mehr rechenschaftspflichtig und kannst machen, was du willst, kannst lehren, was du willst, kannst mit den Leuten tun, was du willst. Jeder muss auf dich hören, weil du bist schließlich Offizier. Oh nein, oh nein. Weißt du, all das sind ja nur Annäherungen. Und so kommt es immer wieder vor, dass auch ein Offizier noch Hilfe braucht. Und was tut ein Offizier, wenn er Hilfe braucht? Er wendet sich an einen anderen Offizier. Und das habe ich gerade in den letzten 3 Jahren einige Male getan, nämlich mit Pastor Jens. Und dann geht ein Offizier zu einem anderen Offizier und ist offen und ehrlich und offenbart sich und empfängt Hilfe. Weißt du, nicht jeder kann einen Arm wieder einrenken. Und manche sind Spezialisten für dies und manche sind Spezialisten für jenes. Weißt du, welche Art von Medizin und renkt Glieder wieder ein, Enike? Und das Chirurgen oder wer ist das? Unfallchirurgen machen solche Sachen. Gut. Okay, also du brauchst bereits im medizinischen Bereich wieder eine Fachausbildung, um das tun zu können. Und wisst ihr, was wir für ein großes Problem haben im Leib Christi? Wisst ihr, was wir für ein Problem haben in unserer Zeit? Jeder hält sich für einen Hobbymediziner. Und natürlich ist es ein großer Unterschied von heute zu früher, denn wir alle haben schon mal ein Skelett gesehen. Ja, wir alle haben schon mal den Muskelaufbau gesehen. Wir alle haben schon mal ein Gelenk gesehen, ein Schultergelenk zum Beispiel. Und jetzt gehen wir frisch ans Werk und denken, wir können auch Glieder wieder einrenken. Nur weil wir schon mal ein Skelett gesehen haben. Es braucht ein bisschen mehr, um diese Dinge tun zu können. Der Herr ist gut. Aber weißt du, was geschieht, indem du dich dem fünffältigen Dienst aussetzt? Und zwar ganz bewusst und etwas empfängst von diesen Dienstgaben, die der Herr gesetzt hat. Du wirst Stück für Stück wieder eingerenkt und wiederhergestellt. Und manchmal braucht es Spezialbehandlungen. Manchmal, wie ich gerade geschildert habe, aus meinem eigenen Leben. Und ich bin sehr offen heute Abend. Manchmal braucht es die Spezialbehandlung durch entsprechendes Fachpersonal oder geschultes Personal. Und bitte denk nicht einen Moment, dass Pastorin Katharina oder ich solche Dinge nicht mehr nötig haben oder nicht mehr in Anspruch nehmen. Wenn wir merken, dass uns das Wasser bis zum Hals steht, dann gehen wir hin und bitten um Hilfe. Aber weißt du, leider muss man auch sagen, dass manche sich nicht für diese Art von Dienst zur Verfügung stellen. Das ist nicht mehr sehr populär im Leib Christi. Auch leider in unseren Kreisen ist es nicht mehr sehr populär, dass du deine Karten auf den Tisch legst und sagst, ich habe ein Problem. Kann mir mal jemand helfen hier? Und weil wir diese Dinge von der Kanzel nicht mehr predigen, verstehen die Schafe sie nicht und praktizieren die Schafe sie logischerweise auch nicht. Aber das ist falsch. Damit umgehen wir einen wichtigen Bestandteil des fünffältigen Dienstes. Denn das sind nicht nur Predigtgaben, das sind nicht nur Leute, die dir das Wort bringen, sondern das sind auch Leute, die dir ganz handfest sagen können, was du tun musst, um aus bestimmten Zuständen herauszukommen. Halleluja! Das ist, weißt du, und in Spitälern riecht's nicht immer so wahnsinnig angenehm. Jedes Spital hat einen typischen Spitalgeruch. Wir haben so falsche Vorstellungen von dem, wie das Reich Gottes aufgebaut ist und zu funktionieren hat. Aber eben, wie gesagt, heute, wir haben lieber, dass irgendwo Weihrauch abgebrannt wird, als dass es nach Desinfektionsmittel riecht. Verstehst du, von was ich rede? Und diese Gemeinde hier ist eine, wo es nach Desinfektionsmittel riecht. Hier hast du den wunderbar klinisch sauberen Geruch, aber auch ein bisschen vielleicht beängstigenden Geruch von Desinfektionsmitteln in der Luft hängen. Und das führt manche dazu, dass sie sagen, was machen die hier? Sie führen geistliche Operationen durch, gemäß Epheser 4. Und die Duftkerzen können wir danach anzünden, wenn du geheilt bist. Die Duftkerzen gibt's in der Cafeteria. Und den Zimtkuchen. Aber hier drin riecht's nach Desinfektionsmitteln und das wird auch weiterhin so sein. Weil es gibt noch einige Operationen zu tun, meine Lieben. Und das ist ein Teil der Erweckung. Nämlich, dass wir dem nicht mehr uns entziehen. Und nicht mehr denken, wir sind schon angekommen. Weil, weißt du, es ist kein Zufall, dass ich von den letzten 3 Jahren rede, wenn ich sage, dass ich gerade in den letzten 3 Jahren einige solche Sitzungen hatte mit Pastor Jens. Das ist nämlich die Zeit, seit der wir angefangen haben, in diese Erweckung reinzupressen. Mit anderen Worten, die Leiter erwischt es zuerst und es erwischt sie genauso und es erwischt sie vielleicht sogar noch heftiger als dich. Sie brauchen genauso wieder Einrenkung, Wiederherstellung. Was will ich damit alles? Ich will euch die Angst nehmen. Ich will euch die Furcht nehmen. Ich will euch ermutigen. Ich will euch ermahnen. Ich will euch zureden. Und ich will euch Folgendes in Aussicht stellen. Nämlich nach der Wiederherstellung kommt die Zurüstung und die Vervollkommnung. Und dann kommt das Werk des Dienstes. Das ist nämlich ein weiteres Problem, das wir haben im Leib Christi heutzutage, dass viele Invalide das Werk des Dienstes tun wollen. Leute, die eigentlich ins Bett gehören, geistlich gesprochen. Eigentlich gehören die ins Spitalbett. Eigentlich gehören die auf den Operationstisch. Eigentlich sollte man denen erst einmal ihren Arm wieder einrenken. Die laufen nämlich so rum und meinen, es sei besonders geistlich, dass sie so rumlaufen. Hallo? Ich mache keinen Spaß. Das sind ernste Dinge. Das Werk des Dienstes kommt dann, wenn du wiederhergestellt bist, bis zu einem gewissen Grad. Ja, heißt das jetzt, dass ich erst vollkommen sein muss? Nein, das hast du ja gerade bei mir gehört. Wir sind jetzt seit 15 Jahren oder länger im Dienst und wir haben viele Fehler gemacht in dieser Zeit und ich weiß nicht, wie ich manchmal rumgelaufen bin. Und der Herr hat mich trotzdem gebraucht, hat uns trotzdem gebraucht, Halleluja. Weil, wie gesagt, die Frage ist nicht, wer bist du, sondern was kannst du in diesem Zusammenhang? Und natürlich ist es klar, wenn du in diesem Dienst und in einem solchen Amt stehen bleiben willst und dich weiterentwickeln willst und es darin zur Meisterschaft bringen willst, dann kannst du dich irgendwann nicht mehr entschuldigen damit, dass du sagst, ja, aber ich bin so ein guter Prediger, also kann es den Leuten doch egal sein, dass ich einen Scheißcharakter habe, auf Deutsch gesagt. Nein, das wird gar nicht mehr dein Anliegen sein. Sondern du wirst diese Dinge in Übereinstimmung bringen wollen. Das ist auch ein Teil dieses Wiederherstellungsprozesses. Oh, der Herr ist gut. Preist dem Herrn. Nun, ich weiß, das war vielleicht nicht unbedingt die Botschaft, die ihr erwartet hättet. Aber es war die Botschaft, die der Herr mir gegeben hat. Und zwar schon vorgestern oder so. Wusste ich, dass ich über diese Dinge reden würde. Und weißt du, ich glaube, dass es das ab und zu braucht. Es braucht das. Und zwar sage ich das nicht, um eine Distanz zu schaffen zwischen uns. Überhaupt nicht. Sondern um dir zu sagen, wir sind Ärzte. Wir verstehen uns auf bestimmte Dinge. Wir haben bestimmte Dinge erlebt, am eigenen Leib. Und deswegen können wir auch euch helfen, bestimmte Dinge zu überwinden und aus bestimmten Dingen reinzukommen. Und wir können dir auch helfen, wenn du zum Beispiel weißt, da ist diese Marke auf mir vom Herrn. Ich weiß, dass ich zum fünffältigen Dienst berufen bin, aber ich weiß noch nicht, wie ich da reinkommen soll. Weißt du, ich wusste das auch nicht immer. Das war auch ein Teil meiner Geschichte dann, nämlich, dass ich dachte, jetzt gehe ich nach Berlin auf die Bibelschule und die haben alle nur auf mich gewartet dort. Hatten sie nicht. Denn es gab andere wie mich, die auch meinten, man hätte auf sie gewartet. Und wenn du in eine Umgebung kommst und in eine Gesellschaft, wo es vor Leuten nur so wimmelt, denen du anmerkst, dass sie meinen, man hätte auf sie gewartet, dann ist es das Beste, was du tun kannst, nicht mehr diesen Anschein zu erwecken, sondern ganz schnell demütig zu werden und so zu tun, als hättest du keinerlei Ambition. Wenigstens fällst du dann nicht mehr auf, negativ. Es findet dann eine neue Evaluierung statt. So. Du wirst dann anders eingeschätzt. Ist okay, er ist also auf den Boden angekommen. Und ob es dir gefällt oder nicht, aber das sind Dinge, die der Herr immer wieder mit allen von uns macht. Es gibt keine Stufe, wo du angekommen bist und dann kannst du über alles und jeden bestimmen. Jeder Offizier hat wieder einen Offizier über sich. Und nur im Kriegsfall gibt es den General. Und auch der General ist wieder jemandem unterstellt, nämlich der Landesregierung. Und die Landesregierung wiederum ist auch jemandem unterstellt, nämlich in unserem Fall dem Volk. Und wem ist das Volk unterstellt? Wir alle stehen unter Gott. Er ist die oberste Instanz und Autorität. Kann ich so ein bisschen Pianomusik haben? Und ich möchte Folgendes noch tun, heute Abend. Und zwar möchte ich, wenn du sagst, Pastor Manfred, das hat mir sehr ins Herz gesprochen, das hat mir sehr geholfen einerseits, aber es hat mich auch sehr betroffen gemacht, denn ich habe heute Abend verstanden, dass ich bestimmten Dingen ausgewichen bin in meinem Leben als Christ. Oder dass ich Dinge falsch verstanden habe. Oder dass ich eigentlich unnötigerweise verletzt worden bin von Leuten, die im fünffältigen Dienst stehen. Weißt du, da können nämlich Verletzungen passieren. Nehmen wir mal an, ich denke die ganze Zeit, während mein Arm ausgerenkt ist, dass das jetzt eine sanfte Angelegenheit ist und dass das schnell vorbei ist und dass ich danach wieder aufs Eis kann. Und jetzt kommt dieser Arzt, dieser Bösewicht, und sagt mir, es wird wehtun und sie werden 3 Monate lang diesen Arm nicht gebrauchen können, schon gar nicht, um Slapshots zu machen, dann könnte ich, wenn ich diese Dinge falsch verstehe oder einen falschen Hals kriege, denken, der böse Arzt. Dabei ist es nicht der böse Arzt, sondern es sind einfach die Fakten. Und ich glaube, dass viele Christen in diesen Punkten ins Straucheln gekommen sind, gegenüber ihren Leitern, gegenüber ihren Pastoren, weil sie etwas anderes erwartet haben, weil man ihnen etwas vorgespiegelt hat, weil die Gesellschaft um uns herum, auch die christliche Gesellschaft, in einen völlig anderen Strom fließt heutzutage und sagt, ja, der Pastor ist denn, der ist immer nur nett und hätschelt dich und lässt dich bei jeder Gelegenheit hinter seine Kanzel stehen und predigen. Und dann kommt er und sagt, du bist ein Apostel und solche Dinge. Aber dass der Pastor manchmal kommen muss, deinen Arm ergreifen muss und ihn wieder ins Gelenk, in die Gelenkpfanne schieben muss, das hat dir niemand gesagt. Aber genau das muss er eben auch tun, wenn er wirklich ein Teil des sündfältigen Dienstes ist. Und ich möchte für euch beten, wenn euch das betrifft, wenn du sagst, in irgendeiner Weise hatte ich da ein Durcheinander, hatte ich da falsche Vorstellungen und deswegen habe ich manchmal Anstoß genommen und gedacht, du böser Pastor, du, oder du böser Prophet, oder du böser, wer auch immer, Evangelist, warum forderst du mich dauernd auf die Straße zu gehen, du böser Evangelist? Warum führst du mir dauernd vor Augen, dass die Menschheit verloren geht, wenn ich nicht hingehe und ihnen predige, du böser Evangelist? Wenn das deine Haltung war, komm nach vorne, lass dir die Hände auflegen und ich werde beten, dass der Heilige Geist kommt und alle Wunden schließt und dir ein neues Bild gibt und dir zeigt, wer du bist in Christus und wer du sein kannst in Christus. Halleluja. Und was dieses Werk der Vervollkommnung und Wiederherstellung bei dir herbeiführen wird. Und welches Werk des Dienstes du am Ende wirst tun können, mit zwei eingerenkten Armen. Halleluja. Glory, glory.